Hallo, hört ihr mich? Hört ihr mich?
Von Sprache, dass sie kein Werkzeug eines Naturprodukts als Farben, Steine, Musik.
Rahels und anderer Bemerkungen in August Wilhelm Schlegels Vorlesungen zu Berlin 1802.
Erste Stunde. Er fing damit an, dass es schwer sei zu sprechen, weil ihr Wesen in etwas Unnennbarem bestünde, von welchem er jetzt eben reden wollte, wurde weitläufig und kam schwer zum Rückweg. Nun kam er plötzlich, ohne wieder davon wegzukönnen, auf die Geschichte, sagte sehr etwas Verwirrtes. Christel sieht hinter mir Gens an.
Konversationen im Hörsaal.
Wer aber das, was er sagt, nicht vorher versteht, wird es gewiss nicht nachher.
Ich verstand dies von Ewigkeit her. So oft es mir aber jemand recht klar macht, rührt er in den dunklen Tiefen, in welchen bei mir das höchste Glück und das höchste Elend dicht nebeneinander wohnen.
Gut, nicht ganz so, gelehrte Eitelkeit. Ich weiß gar nicht, wie und wann der Verleger Sander sich hat einbilden können, seine Frau gefalle ihm.
Wie konnte ein so feines, beinahe edles Gesicht ein solches Monstrum nur in seine Nähe gelangen lassen?
Die schlechteste Art von Weiblichkeit. Sie haben wohl Humboldt gesagt, ich wäre unschuldig.
So simpel fertigt man sie nicht ab. Gerade das Gegenteil.
Echt Humboldtsch und gänzisch. Dass er damit zufrieden war, ich Esel.
Zufrieden nicht. Aber wir waren beide darüber einig, dass in ihnen etwas Unergründliches liegt.
Wie in allem, was man untersuchen kann. Ganz Gewöhnliches ist nicht zu untersuchen.
Sehr gut. Aber es gibt in der Unergründlichkeit Potenzen. Die ihrige ist eine so hohe, dass man seinen Gedanken 100-mal umkehren, das Gefundene immer wieder zum Reflexionsmittel brauchen und doch nie zu einem letzten Resultat gelangen kann. Sie sind gar kein Resultat, sondern eine bloße, ewige Tendenz. Sie existieren eigentlich gar nicht.
Ich bin's zufrieden, wenn ich nur Geld hätte.
Dies hebt alle Korrespondenz auf. Adieu.
Wollen Sie denn niemals mehr auch des Mittags nicht zu mir kommen?
Ich bin nun erst wieder allein und komme, wann Sie wollen. Schreiben Sie mir einen Tag.
Sonnabend, zu Mittag, sonst auch früher. Ich habe die Briefe von Schleiermacher über Friedrich Schlegels Lucinde gelesen und könnte ordentlich darüber disputieren, so sehr es auch verboten ist.
Warum Sie sie gelesen haben, begreife ich gar nicht. Und wie Sie dazu gekommen sind, auch nicht recht. Disputieren aber könnte ich ebenso gut darüber wie Sie.
Aber anders und mein anders verliert sich nicht in der Luft. Lesen musste ich sie. Sie haben war ein Mittel.
Sie sollen aber niemand davon sagen.
Sprache, Handlungsweise einer großen Menschenmasse.
Schlegel muss heute krank sein. Er ist so zahm und lobt so viel.
Helas.
Kapellevous-Beredsamkeit?
Das energische Ausstreichen Ihrer Bemerkung.
Daraus mache ich mir viel. Nichts streicht jemand mit Energie aus. Also, holla.
Reil, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 5. Napoleon in Berlin.
Gehen Sie nach Rheinsberg?
Schlimm. Da bleiben Sie bei Ihrem alten Franzosen. Gehen Sie morgen und kommen? Gewiss?
Wissen Sie, meine Liebe, warum unser Verhältnis so groß und so vollkommen geworden ist? Indes will ich es Ihnen sagen. Sie sind ein unendlich produzierendes. Ich bin ein unendlich empfangendes Wesen.
Gens geht nicht nach Rheinsberg. Gens geht nach Wien. Verschuldet. Wo er mit einem Jahresgehalt von 4.000 Gulden als Hofrat im außerordentlichen Dienst in die österreichische Staatskanzlei aufgenommen wird.
Sie sind ein großer Mann. Ich bin das erste aller Weiber, die je gelebt haben. Das weiß ich. Wäre ich ein physisches Weib geworden, ich hätte den Erdkreis vor meine Füße gebracht.
Nahezu identisch wird er 10 Jahre später an Rahls Freundin Pauline Wiesel schreiben: In unserer Ehe sind Sie der Mann, ich das Weib.
Hätte ich das Glück, katholisch zu sein, so errichtete ich Ihnen einen kleinen Altar in meinem Zimmer, unter dem Vorwande, er sei einer Heiligen gewidmet, und triebe allen Frevel mit Ihrem Bilde.
Er verfasst Denkschriften gegen Napoleon an die Kabinette Europas.
Die französische Revolution stürzte alle Grundlagen eines geordneten liberalen Staatswesens um.
Ich verurteile das Geschehen als eine ununterbrochene Folge von Schritten, deren Rechtswidrigkeit sich nach strengen Grundsätzen nicht einmal bezweifeln lässt. Die Menschenrechte, wovon die großsprecherischen Gesetzgeber Frankreichs prahlten, welche die leidende Menschheit mit einem Traum von Gesundheit äfften, um sie gleich darauf verdoppeltem Elend zu überantworten, erkläre ich für hochtönende und nichtssagende Deklamationen.
Er schreibt 1797 einen offenen Brief an den König von Preußen.
Forderungen nach Freiheiten, wie sie in England zumindest formal verwirklicht sind.
1806 erscheint Gents Werk Geschichte des europäischen Gleichgewichts. Darin fordert er von den europäischen Staaten:
Solche Äußerungen wie das Schicksal dieses oder jenes Teiles von Europa gehe sie nichts an. Oder sie beschränkten sich auf die Erhaltung der Ruhe in diesem oder jenem Bezirk und so weiter, sollten nie wieder aus dem Munde eines Fürsten oder Staatsmannes gehört werden.
Keine absolute Neutralität. Die Besorgnis, sich durch diese Politik, die einzig würdige und echte, in endlose Streitigkeiten und immerwährende Kriege zu verwickeln, ist nicht. Je sorgfältiger und strenger sie Unrecht und Gewalt in ihrem ersten Keime verfolgen, desto seltener werden sie in den Fall kommen, in Schlachtordnung gegen sie zu Felde zu ziehen.
In Wien wohnt er am Kohlmarkt Nummer 1215, hat hübsche Möbel und lebt rasend gut.
Von Pauline weiß ich rasend viel. Ich lebte 4 Tage in Brüssel mit ihr, tête à tête. Was wir da gefressen haben, mitten unter Konfidenzen und Tränen, das fasst die Welt nicht. Ganze Stunden lang wurde Diner bestellt und nun noch alle die Konfitüren hinterher. Es war ein Hauptspaß.
Liebe Kleine, ich habe jetzt so viel Kummer. Immer lauter Angst. Meine Tochter wird so hässlich, bekommt möglicherweise Leberflecken. Schönheitspflästerchen über den ganzen Leib wie ein Rochen. Gott, Gott, was soll daraus werden? Ich verschönere mich auch nicht. Immer mit das rasende Essen und Trinken, der Champagner. Gott, Gott, was soll daraus werden? Ein Ende mit Schrecken, das sehe ich im Voraus. Ich bin ganz dick und toll und voll von Essen. Non, non, cher petit, das geht nicht. Pauline. Wie leben Sie denn? Im Schoße der Familie? Im Schoße des Friedens?
Die Spekulation warnt und mit gutem Grunde jeden Untersucher vor Selbstvergessenheit.
Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, dargestellt von Johann Gottlieb Fichte, 17. Vorlesung gelesen zu Berlin im Jahre 1804.
Wenn das Buch mir gehörte, schrieb ich alles am Rande.
Die Lektürezeichen Rahels sind fast immer in Bleistift, manchmal sogar nur mit dem Fingernagel eingeritzt.
Die kräftigste Verhinderung des Nachdenkens
liegt darin, wenn man sich über nichts weiter wundert.
Die reine Gedankenlosigkeit, das heißt das stumme und blinde Hinfließen mit dem Strome der Erscheinungen, ohne auch nur den Gedanken einer Einheit in ihm und eines Grundes davon zu denken, ist tierisch.
So wäre das Tier der geborene Weise und Philosoph. Dem Menschen aber ist die Narrheit zuteil geworden.
Zurückbleiben.
Da ist es ja.
Charminier.
Das ist ja das Gemälde.
Napoleons Einzug in Berlin.
Pariser Platz unter den Linden. Südseite und Nordseite um 1820. Napoleon in Berlin.
Bei der Darstellung von Napoleons offiziellem Einzug in die preußische Hauptstadt am 27. Oktober 1806 nutzte...
Nachdem Preußen im Oktober 1806 Frankreich den Krieg erklärt hatte, wurde es in der Schlacht von Jena und Auerstedt vernichtend geschlagen und Berlin wurde besetzt. Am 26. Oktober 1806 zieht Napoleon mit seinen Truppen in Berlin ein.
Der unter dem Beifall der Berliner Bürger anziehende Kaiser ist von seinen Offizieren und den Kavalleriejägern seiner Garde umringt.
Ich werde mein Blut für den König und mein Vaterland vergießen, ohne jedoch einen Augenblick zu hoffen, es zu retten.
Napoleon, auf einem weißen Pferd reitend, zieht sämtliche Blicke an. Ein undefinierbares Gefühl. Eine Mischung aus Schmerz, Bewunderung und Neugier bewegte die Menschenmenge, die sich entlang seines Zuges drängte.
Ja, wir sind alle unglücklich. Ich sage wir alle, die sonst ein froher und harmloser Kreis umschloss. Die Samen unseres Unglücks lagen in unserer damaligen Sorglosigkeit.
Um die Aufregung der Menschenmenge darzustellen, lässt Meunier seiner prächtigen Palette freien Lauf, wobei die Farben Rot, Grün und Weiß dominieren.
Mir war seit langem vor dem Ausgang bange und ich zitterte vor dem Augenblick der Entscheidung.
Im Vordergrund, auf der linken Seite, steht etwas verdeckt, ein alter, dunkel gekleideter Preuße, der die Hand beim Vorbeimarsch der Truppen begeisterungslos hält.
An Ludwig Robert in Paris.
Ihr Lieblingsbruder.
Liebes, altes Tier, du schreibst uns ja gar nicht mehr. Und ich möchte gern wissen, ob du noch in Paris bist.
Die Szene spielt sich vor dem Brandenburger Tor ab.
Ich bin ganz vergnügt. Mich stört nichts als die vielen Bettler auf der Gasse, für die aber nun auch bald gesorgt wird.
Die Quadrige, die danach von den französischen Truppen verschleppt und mit großem Prunk in den Louvre gebracht wurde, sollte später zum nationalen Symbol Preußens werden.
Ich teile oft Frühstück und alles mit ihnen. Dir kann ich's wohl sagen. Hat man einen Groschen, gibt man ihn seinen armen Mitbürgern.
Über Berlin berichtete ein Beobachter im Februar 1807, die Armut und das öffentliche Betteln hat ganz außerordentlich zugenommen. Vormittags um 11 Uhr lagen auf der Langen Brücke allein 21 Bettelkinder, fast nackend.
Alexander von Humboldt sehe ich viel, auch einige sehr artige Franzosen. Diese Herren, Pauline, Rebecca, machen meine Soiree aus. Sie trinken alle Bier. Humboldt auch. Er liest uns was und bemüht sich, liebenswürdig zu sein. Die Kinder mit der Schwägerin waren auch da. Hanne wird sehr artig und gröslich und spricht europäisch. Fanny auch schon und kriegt ein schönes Gesichte. Mama ist gesund und wüssten wir, dass wir Frieden hätten, so wäre bei uns alles wie immer. Sei auch guten Muts und ökonomisch. Die Menschen leben nach und nach wie sonst. Ruhe und Stille ist. Neuigkeiten erfahren wir gar nicht. Markus erholt sich nach und nach von dem für ihn so harten Schlage.
Wegen der verschlechterten Finanzen der Familie Levin, die der älteste Bruder Markus Levin zusammen mit Mutter Chaie verwaltete. Aus Notizen von Karl August Farnhagen nach Rahls Tod geht hervor, dass Markus ein Unheil verschuldet hatte. Die Mutter deshalb ihr Silber hingab, während Markus seines behielt. Die Geschwister Opfer brachten, während er seine gewohnte Lebensweise behaglich fortsetzte. Es war der Beginn eines immer wieder aufflammenden Familienstreits um die Vermögensverwaltung von Markus Levin.
Meine Liebe, du hast recht. Wir können nicht früh genug die nötige Einschränkung einrichten. Wir können fürs Erste wohnen bleiben und werden es auch ferner können. Aber das muss auch das Einzige sein, wo wir etwas über unsere Kräfte tun. Geniert euch nicht vor der Welt. Mama möge es wissen, dass wir viel verlieren. Und alle mögen merken, dass wir uns einschränken. Ich muss hier bleiben, bis alles zu Ende ist. Markus Levin, Breslau, den 22. Oktober 1806.
An Ludwig Robert in Paris. Wir leben sehr vergnügt diesen Winter. Eben weil wir nicht wissen, ob es nicht unser letzter Vergnügter ist. In uns vergnügt.
Bankier Heckscher kam von Hamburg und versicherte mir, dass Markus nicht einen Groschen bei Kaufmann Zadig verlöre, obgleich er die Art nicht billigen könnte. Ja, es war sogar einige Tage das Gerücht, dass Oppenheimers wieder zahlten. Die Reichstaler 800, welche mir Mama jährlich verspricht, sind, nachdem es dennoch wahr ist, dass wir beträchtlich verloren haben, über meine Erwartung viel. In Paris aber kann ich mit dieser Summe nicht fertig werden. Es ist in dieser verführerischen Stadt zu schwer, sich manches reizende Vergnügen zu entsagen. Unter 18 bis 20 Louisdor monatlich kann ich hier nicht so leben, als dass ich nicht ewig an Ökonomie denken müsste. Und dies ist für mich so peinlich, dass ich lieber mit 100 Reichstalern in einem Dorfe als ein Wohlhabender leben möchte.
Ich habe mir ausrechnen lassen, dass nach dem, was du brauchtest, der Unterschied monatlich 20 Reichstaler Gold beträgt. Diese musst du wahrlich durch Klugheit einsparen und dort bleiben, wo alle Meisterwerke der vergangenen Welt dich ansprechen und deine Seele auf Kunst lenken. Dort, wo der Mittelpunkt der ganzen Weltbewegung ist und wo du gezwungen bist, Geschichte zu denken. Frankreich wird in vielem noch lang unser Vorbild bleiben. Du musst dich in Pension begeben. Da bezahlt man Wohnung, Aufwartung und auch wohl Wäsche. Ein großer Artikel in eins. Gib dir ein wenig Mühe. Bleibe gelassen und übereile dich nicht. Ach Gott, welche Sehnsucht nach Frieden. Können sich denn die Menschen nicht verständigen? Unser Zimmer hat des Abends zwei Lichter, wie du es kennst. Die Franzosen, die ich sehe, essen um 6 Uhr, trinken keinen Tee, sehen uns später soupieren, auch wie gewöhnlich vor meinem Sofa, trinken etwas junges Madames Bier. Sie sind sehr artig, voller Verstand, sprechen Deutsch und Englisch, gutieren alles. Künftig mehr. Schreiben echauffiert mich noch immer.
Den Brief, welchen Rahl mit dem Kurier abgefertigt hat, habe ich gerade einen Monat, nachdem er geschrieben war, erhalten. Ihre Gründe, in Paris zu bleiben, kann ich, obgleich ich Paris sehr liebe, nicht mitfühlen. Und ich verlasse äußerst gern diese im Sommer gewisslich unausstehlichste Stadt in der Welt. Die Kunstwerke, die mich hier reizen sollen, kenne ich nicht. Und für Malerei, weißt du, Rahl, habe ich wenig oder gar keinen Sinn. Ich gebe mir die Tortur, Raphaels Verklärung schön zu finden. Und sie ennuiert mich zu Tode.
Familie Levin hat seit der französischen Besetzung Einquartierungen in die Jägerstraße 54 bekommen. Zunächst den Employé bei der französischen Armee, Kapitän Bujac, zu dem die Familie freundschaftliche Beziehungen pflegte. Dann zog der bildschöne Kapitän und Ritter der Ehrenlegion Briebe ein, von dem sich in Rahls Nachlass das rote Ordensband befindet, das er einst an der Uniform trug.
Alexander von Humboldt ist täglich bei uns. Mein ganzes Trachten geht da, in eine bessere Gegend zu kommen. Er will uns auf den Kanarischen Inseln absetzen und erzählt uns so davon, dass ich in einem wilden Rattenloch zu sitzen glaubte. Ich weiß aber auch, dass Deutschland sein Liebes für Deutsche behält.
Liberal, ich will dir ein Gedicht aufschreiben, welches ich geradezu für das Beste erklären würde, welches ich jemals gemacht habe. Es ist eine Elegie an die göttergleiche Mars. Wein ich? Ja, wahrlich. Es quellen vom froh aufstaunenden Auge Tränen. Sie schleichen verschämt, schleichen befremdet hinab über die lächelnde Wange. So neckt doch das liebende Mädchen nun nicht länger. Sie weint. Weinen wir alle doch mit.
Ich habe die Elegie abgeschnitten. Ich soll sie brauchen. Und verehrt. Verehrt Fichten. Fichtes Stunde. Mein einziger Trost, meine Hoffnung, mein Reichtum.
Ehrwürdige Versammlung.
In diesem Herbst 1807 hielt Gottfried Fichte seine Reden an die deutsche Nation.
Mehr als mit irgendeinem Zeitalter die Zeit Riesenschritte.
Unter den Zuhörern fand ich Ludwig Robert, mit dem ich die fast abgebrochene Bekanntschaft erneuerte.
Schreibt Karl August Farnhagen in seinen Denkwürdigkeiten.
Wer es einmal unternommen hat, seine Zeit zu deuten, der muss auch den Fortgang begleiten.
Er hat mein bestes Herz herausgekehrt.
Und so wird es mir denn zur Pflicht,
befruchtet,
vor demselben
in
Publikum,
Ehe genommen,
vor welchem ich vor 3 Jahren etwas als Gegenwart bezeichnete,
nicht allein.
Dasselbe als vergangen anzuerkennen, nachdem es aufgehört hat, die Gegenwart zu sein.
Auch Roberts Schwester Rahl sah ich mit Robert regelmäßig eintreffen. Wobei doch ein so nah und leicht unter solchen Umständen sich ereignendes, anknüpfendes Gesprächs diesmal durch Eigensinn des Zufalls unterbleiben sollte.
Genau und bestimmt zu untersuchen, was eigentlich der bisherigen Erziehung gefehlt habe und anzugeben, welches durchaus neue Glied die veränderte Erziehung der bisherigen Menschenbildung hinzufügen müsse.
Ich habe gestern in der Jenaer Literaturzeitung eine Rezension von Schleiermacher über Fichtens Anweisung zum seligen Leben gelesen. Sie ist mit systematischer Verworrenheit geschrieben. Schleiermacher kann Fichten nicht verstehen, weil er sich Gott mehr oder weniger mit der Rute denkt, oben im Himmel sitzend. Neben ihrer Verworrenheit ist die Rezension hämisch. Und ihre halsstarrige Bosheit bestehe darin, dass er ein mit allem Fleiß populär geschriebenes Buch mit systematischen Wortklaubereien angreift und scheint demnach die Definition von populär nicht verstanden zu haben.
Sag mal, sind Sie denn von Sinnen? Was kann man denn, Menschen nämlich, über den menschlichen Geist stellen, da wir durch diesen doch nur alles begreifen, fassen und empfinden? Und hebt denn unser Lehrer, Fichte, irgendeine Lehre auf?
1808. In dieser Stimmung, so vorbereitet, so empfänglich, reif und bedürftig in Geist und Gemüt für neuen Reiz und neuen Trost, begegnete ich eines Nachmittags in noch schneeigem Frühlingswetter unter den Linden Rahl. In der geringsten Stube ist ein Roman, wenn man nur die Herzen kennt. Oder düngen sie mit Verzweiflung und sie werden eine vortreffliche Ernte haben. Aber sie muss echt sein.
Also so stimmt das ganz und gar nicht. Wo haben Sie das denn her?
Es tut mir sehr leid, dass ich die Echtheit dessen
Sie sollten sich lieber selbst bei der Quelle solcher Äußerungen einfinden.
Sie sollten sich lieber selbst bei der Quelle solcher Äußerungen einfinden.
Es verbietet sich eigentlich Rahl und Karl August, einen Dialog in den Mund zu legen, der nicht bezeugt ist. Ein wenig Fantasie ist also bei dieser Szene dabei. Farnhagen hat es rückblickend sorgsam ausgedrückt.
Ich darf hier keine Schilderung meiner geliebten Rahl versuchen. Sie ganz zu kennen und zu würdigen, kann ich niemandem zumuten, der nicht in anhaltender Fortdauer und in allen Beziehungen ihr vertrauter Lebensgenosse war. Denn selbst ihre Briefe geben nur ein unvollkommenes Bild von ihrem Wesen.
An Farnhagen, Donnerstag, den 12. Mai 1808. Sehen Sie den Regen? Das ist ein allgemeiner, der noch in Wind ausartet. Von der Fahrt, die wir heute vorhatten, müssen wir ordentliches Vergnügen haben. Wir lassen Sie bis zur Sonne und wirklich mildem Wetter. Sie kommen aber doch zu mir. In der Stadt zu bleiben oder nah bei der Stadt, dazu ist das Wetter doch gut genug. Sie sollten nur nicht ungewiss bleiben, darum schrieb ich Ihnen, und damit Sie nicht um 5 Uhr kommen, aber auch nicht um 1000 Uhr. R.
Rahl wohnte damals in der Jägerstraße, der Seehandlung schräg gegenüber, in Obhut und Fürsorge der trefflichen Mutter, deren altwürdiges und reichliches Hauswesen den schönsten geselligen Verhältnissen von jeher offen stand. Zuweilen hatte ich, um Ludwig Robert zu besuchen, diese Wohnung betreten. Mit wie aufgeregten Erwartungen und Gesinnungen und zu welch anderen Geisteseinflüssen betrat ich sie jetzt.
Diese beiden Bücher sind meine Herzblätter, wie man hier sagt. Und aus Schwäche gebe ich sie, für ewig nicht und für niemand als für Sie.
Ich war damals 24 Jahre alt, Rahl um mehr als die Hälfte dieser Jahre älter. Und dieser Umstand, welcher unsere ganze Lebensstellung weit auseinanderzurücken schien, hätte dies vielleicht wirklich vermocht, wäre er in sich selber wahr gewesen.
Ich wohne über den Sommer für 6 Reichstaler monatlich in der Schlossstraße. Stube, Kammer, Küche. Pauline wohnt auch hier und hat eine Köchin. Bei der esse ich auch, für ein geringes. Und Mama kostet's kein Zu mehr. Du, lies mal das Lied von Goethe, ein neues. Ich hab mein Glück auf nichts gestellt, Juche. Das heißt Vanitas, Vanitatum Vanitas. So weit bin ich just in meiner Seele, was die Welt betrifft. Sie wissen es wohl, ich kann nicht gut sprechen. Manchmal gelingt es mir, was ich nicht sagen kann, zu schreiben.
Sie sind so herzlich gut, lieber Rahl, dass ich mich wirklich schäme, eine so törichte Feder in der Hand zu haben.
Sie haben gesehen, wie ich sein kann. Das bleibt alles wahr. Sie haben mir nichts drauf sagen können. Nur die beste Liebe, der reinste, wahrste Anteil für Sie, in jeder Hinsicht, waren mir erregt. Und zittern könnte ich Sie deutend anders.
Ich freue mich, wie jedes Mal, Sie heute Abend zu sehen. Und habe Ihnen jetzt nur noch die Bitte zu sagen, dass Sie nicht Schmerz, nicht Bitterkeit, nicht Kälte, nicht Leidenschaft, nicht Wehmut aus diesen Zeilen erkennen mögen.
Darum nannte ich mich unliebenswürdig. Und hätten Sie es sehen können, Sie hätten es gesehen.
Sondern ganz gewiss das sonderbare Gefühl, das aus Ihrem Herzen in Ihrem Brief und von da in mich übergegangen ist, ohne aus seiner Verwirrung in eine jener bestimmten Gestalten zu fließen. Ihr K.A. Farnhagen.
Lassen Sie keine Kluft, kein Zerren und Reißen in unseren Umgang kommen. Mich finden Sie wie immer, Rahel.
Dass mein Umgang schwer und peinlich ist, muss ich wohl glauben. Aber ärger als in diesem Billett hier, treibe ich es doch wohl niemals.
Ich war nicht im geringsten böse gestimmt. Es ist diesmal in die Augen springend, wie verschieden unsere Gemütsart und der Gang unseres Geistes ist. Ich verstand Sie gestern nicht. Aber auch kein Schatten von Unruhe oder Ärger wäre durch meine Seele gegangen, wenn ich nicht Sie dabei affiziert gesehen hätte.
Höre noch eins, Liberal. In Zukunft, wenn es aussieht, als käme ich demütig wieder nach drohenden Worten, lache mich nicht wieder so aus. Es beschämt mich zu sehr.
Sie sind ganz frei. Mit kommen, gehen, mitgehen, bleiben, wegbleiben.
Nun sei recht vergnügt und heiter, gute Rahl. Ich will zu Bette gehen. Dein Farnhagen.
Adieu, lieber Farnhagen. Und über einen ähnlichen, verständlichen Vorfall werde ich nicht lachen. Sollte ich aber einmal, welches oft geschieht, lachen, so legen Sie es mir auch gut aus. Ich liebe Sie in diesem Augenblick, Rahl.
Einmal lebt ich ganz für einen Menschen. Ich liebt ihn bis zur Tollheit. Denn er, sein Anblick war mir das Jetzt und das Künftig. Und in diesem Sinne blieb es wahr. Auch gedachte ich in meiner Seele, ihn nicht zu verlassen.
Aber auch das war falsch. Denn wie stehe ich nun? Geliebt war ich nicht von ihm. Und von Freundschaft wusste er auch nichts.
Nur wenige Worte, Liberal. Geschlafen habe ich wirklich sehr gut und ziemlich lang. Von Schwindel fühle ich nur leise Spuren, die ein frischer, luftiger Spaziergang im Schatten leicht wegnehmen wird. Wohl nur ziemlich spät wieder, meine Liebe, werde ich zu dir kommen können, aber nicht aus schwindelnden Einfällen, du Böse. Chamisso ist bei mir, daher schließe ich. Sei recht fröhlich und lustig und liebe mich. Dein V. Punkt.
Als unbedingt gebe ich Ihnen viel von mir und mich selbst. Für liebliche Regung zu mir in Ihnen und für Ihren Wert, für den, den ich erkenne. Hier steht's. Mag's doch.
Es steht in meinem Herzen und scheine es Ihnen, wie es wolle. Ich will nicht feiner scheinen, als ich bin.
Die schöne Sommerzeit war verflossen. Es schien Torheit, Wahnsinn, dass wir uns trennten. Und doch blieben die gefassten Vorsätze unverändert. Und durchaus einwilligend stimmte Rahl mir bei. Wir hatten den Mut, uns zu trennen, gestärkt durch die Kraft des Zusammenseins. Meine Lebensentwicklung war noch unvollständig. Sogar in ihren Umrissen, deren Gestalt sich abschließen, sich nach vielen Seiten über viele Lücken hin ergänzen musste. Wie hätte ich bleiben sollen? In welcher Stellung? In welcher Richtung? Eine dauernde Vereinigung musste uns damals noch versagt sein.
Rahl, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 5. Napoleon in Berlin. Mit Inka Löwendorf, Dagmar Manzel, Max von Pufendorf, David Striesow, Winnie Böwe, Robert Galinowski, Linda Blümchen und vielen anderen. Akkordeon Eva Zöllner. Komposition und Klavier Dietrich Eichmann. Ton und Technik Nikolaus Löwe. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regie Christine Nagel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.